Guten Morgen! Heute Morgen reden wir darüber, Leb für einen Sieg. Und wir gewinnen ja gern. Ich weiss nicht, wie ihr sagt, aber ich habe es gern, wenn ich gewinne. Und darum habe ich noch 4 Spiele mitgebracht. Also nicht mitgebracht, aber davor gesehen. Ich möchte gerne wissen, welches von diesen Spielen das euer Lieblingsspiel ist. Also wer spielt von all diesen Spielen davor am liebsten Carcassonne? Wer am liebsten Monopoly? Dann schaut doch ein paar. Bei Monopoly ist es so, dass du nach etwa 5 Minuten vom Spiel weißt, wer gewinnt und wer verliert. Und dann spielst du es einfach nur aus. Wer spielt am liebsten Siedler? Super. Und Ligretto? Und ich wollte euch jetzt nichts unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr das Spiel am liebsten spielt, wo ihr am meisten gewinnt. Also ich spiele gar nicht gerne Ligretto. Als wir hier geheiratet haben, meine Frau immer wollte Ligretto spielen, haben wir auch gewusst, wieso, weil ich dort immer gnadenlos verloren habe. Es war einfach viel schneller gewesen und darum in der Zwischenzeit spielen wir es nicht mehr so viel. Wir spielen jetzt viel mehr Carcassonne und Siedler, das sind meine Spiele. Nein, manchmal spielen wir schon Ligretto, wie auch immer. Aber es ist so, wir gewinnen gerne, oder? Gestern sind wir ja mit der Gemeindeleitung da unterwegs auf der Trottinette und ich durfte da mit. Dürfen. Und irgendwo ist bei mir plötzlich das Gen vorgekommen vom Wettkampf, oder? Da das Zeug abzurösten. Und ich bin jetzt froh, habe ich lange Hosen an, das ist da fein ein bisschen rot geworden. Das gibt es dann manchmal, oder? Wenn du mit viel Risiko lebst, gibt es manchmal auch etwas, wo die Hose geht. Aber zum Glück kann Gott ja alles flicken. Aber es tut jetzt immer noch weh. Wie auch immer. Wir gewinnen gern. Und im Reich Gottes ist das Coole, dass wir auf der Siegerseite stehen. Weil da ist einer, der hat den Sieg vollbracht. Der hat jede Macht von Finsternis auf einmal zu kleinen Bitzen gemacht. Aber der Punkt ist, dass irgendwie der Sieg noch nicht überall ganz sichtbar ist. Und darum, ich werde das heute mit Seilziehen darstellen. Kletterseil braucht man normalerweise zum Klettern, aber wir machen jetzt heute Seilziehen. Und das ist für mich wie, Jesus hat den Sieg errungen. Aber irgendwo ist in dieser Welt immer noch ein Reich von Finsternis, das ständig probiert, uns Sachen kaputt zu machen. Vielleicht bin ich darum gestern umgekehrt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach eine Überschätzung der Fähigkeiten vom Trottinett gewesen. Ich sage jetzt nicht von meinen, aber... Also ich habe gesehen, wie die vor mir sind in die Kurve gefahren und dachte, das hat es schon, aber das Trottinett hat es nicht gehabt. Gut, und wir können sagen, es ist wie Seile ziehen. Hier sagen wir, es ist reich von Finsternis, hier ist reich vom Licht. Und anscheinend ist der Sieg, den Jesus hat vollbracht, muss wie noch sichtbar werden. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, sehen wir ganz viele Bereiche, wo die Finsternis Sachen kaputt macht, wo Werte kaputt gehen und so weiter. Und es ist wie ein Kampf, wo tobt zwischen Finsternis und Licht. Und ein Ort, wo wir das immer wieder sehen, ist selbstverständlich in der Bibel. Und ich liebe das Alte Testament. Ich weiss, die Geschichten sind für uns zum Teil sehr fremd. Und ich finde es so recht abstrus, wenn der Schamgar dort steht auf dem Bitz und tut mit seinem heute Morgen gelesen. Richter 3. Das ist der Schamgar, das ist nur etwa 2 Verse. Und der hat mit einem Hirtenstock, also mit einem normalen so Stecken, den du brauchst, für Kuhli zu treiben, hat er 600 Finden erschlagen. Das war eine andere Maschine. Das ist irgendwie, mir ist das mega fremd und irgendwie ein bisschen schräg. Und dann David und der Goliath und die ganzen Geschichten sind viel zu brutal. Aber spannend ist, dass wir da drinnen mega viele geistliche Wahrheiten finden für unser Leben. Und ich liebe das Alte Testament. Weil ich merke, da drin ist so viel an Schätzen verborgen, die wir heute davon lernen können. Und eine von diesen Geschichten ist im Richter 4. Wir lesen hier, gerade anfangs vom Kapitel, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und das ist irgendwie so ein Zyklus, der sich wiederholt im Buch der Richter und auch schon und dann auch weiter in den nächsten Büchern. Das Volk Israel hat Gott gesucht, hat Gott nachgefolgt, während das eine Leiter da war, der das Ganze hat quasi gewinnen Gott näher gebracht. Dann haben sie Gott angebetet, irgendwann ist er gestorben und sie dachten, jetzt können wir wieder machen, was wir wollen und haben anderen Götter verdienen und so weiter. Das, und Gott hat gesagt, sie sollen es nicht machen. Im 5. Mose 28 sehen wir die ganze Liste, was es für Konsequenzen hat, wenn wir Gott dienen oder wenn wir eben Gott nicht dienen. Und in diesen Momenten ist dann all das passiert, was passiert, wenn wir Gott nicht dienen. Und sie findliche herkommen, haben die Ernte gestohlen, sie findliche herkommen, haben das Kind gestohlen. Und in dem, dass sie von Gott sind abgefallen, ist auch sehr viel Konsequenz gekommen. Und irgendwann hat das Volk gemerkt, oh, so geht es nicht weiter. Wir beten wieder zu Gott. Er hat zu Gott gebeten und gesagt, Herr, schenk uns Gnade. Und dann hat Gott irgendeine Richtergeschichte, die sie hat befreit. Und so ist das Spiel wieder von vorne gegangen. Und hier haben wir jetzt eben so eine Situation, haben wieder gemacht, was sie wollen. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet Goyim. Wer aber weiß, wo das ist, können wir es nachher sagen. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen, also eben der Sisera, und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Also manchmal geht es ja im Leben, dass etwas nicht läuft. Und mir regt das aber schon nach einer Stunde auf. Einmal hat mein PC nicht so wollen, wie ich wollte. Und die Phase ist vielleicht ein paar Minuten gegangen, aber es hat mich furchtbar aufgeregt. Aber hier war es 20 Jahre gewesen. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidot. Also es kann nicht meine Schwester sein, weil da ist der Mann anders. Lapidot wäre im Fall für die, die Kinder nehmen suchen. Das wäre vielleicht mal etwas. He? Ich bekomme ein Kind, aber wir sagen ihm nicht Lapidot. Gut. Und jedenfalls, es ist Deborah von Gott berufen worden. Gott hat gesagt, sehe, im Volk geht es schlecht, sie schreien zu mir und sie müssen befreit werden. Und dann hat Gott Deborah gesagt, ich gebe dir den Auftrag, dass du ein Barakter-Auftrag gibst, dass er mit 10'000 Kriegern gegen Sisera in Krieg zieht. Jedenfalls hat der Barakter die Männer zusammengesucht und dann sind sie zusammen in Krieg gezogen und Gott hat einen gewaltigen Sieg geschenkt. Und die Geschichte ist noch lustig. Gewisse biblische Geschichten liest man ja einmal, andere liest man zweimal und dann gibt es auch solche, die dreimal lesen. Also viele Sachen in der Evangelie lesen wir dreimal. Es gibt im Fall im Alten Testament Sachen mehrmals lesen. Das hier zum Beispiel. Im Kapitel 4 ist wieder eine Erzählung aus der Bibel und im Kapitel 5 lesen wir das Lied, das Deborah geschrieben hat, nachdem Gott der Sieg geschenkt hat. Hat sich quasi Gott noch einmal alles erzählt und Danke gesagt für das, was passiert. Und dort finden wir ganz spannende Sachen. Das Erste, was Deborah gemacht hat, sie hat Gott angebetet. Das ist eine gute Idee. Wenn wir von Gott kommen, zuerst ihn anzubeten. Darum fängt der Vater unser so an. Sagen, du bist mein Vater, du bist gut. Und das hat Deborah gemacht, hat Gott angebeten. Und das Nächste, was sie gemacht hat, sie hat Gott beschrieben, wie das Volk hat gelitten. Weil sie sich eben von Gott entfernt. Sie hat das sogar begründet und gesagt, schau, wir sind von dir weggelaufen und darum haben wir angefangen zu leiden. Und dann erzählt sie, wie die Phase ist gegangen, wo Gott hat gesagt, jetzt gehen wir in den Krieg gegen die. Jetzt hat mein Volk genug gelitten, sie haben zu mir umgekehrt und jetzt gehen wir in den Krieg gegen die finden. Und es ist wie Gott selber hat gesagt, jetzt gehe ich Krieg. Das ist echt die Situation, die wir heute haben. Oder Gott steht irgendwo im Krieg mit dem Reich vor Finsternis. Hat Gott gesagt, ich stehe im Krieg und hat wie gesagt, wer kommt mit? Und berufen, für dort mitzukämpfen, sind die Stämme Sebulon und Naphtali gewesen. Das sind wahrscheinlich auch die unterdrückt waren von dem Jabin oder von dem Sisera. Und dann sind die zwei Stämme gerufen worden. Und dann beschreibt Deborah, wie die freiwillig sich kommt. Die Herrscher vom Volk haben gesagt, wir sind dabei. Gott ist im Kampf, ich will da. Und sie rühmt das wie, die Bereitschaft vom Volk, dabei zu sein bei dem, was Gott tut. Und dann erzählt sie aber auch, dass einige nicht wollen mitmachen wollten. Sie waren auch nicht direkt berufen, aber gleich hätten sie vielleicht auch dürfen. Zum Beispiel der Stamm Ruben. Sie haben zwar gut beraten, haben eine Sitzung gemacht, haben Brainstorming gemacht, da Stärken-Schwächen-Modell aufgelistet und haben sich überlegt, ja, wollen wir echt mitmachen? Und sie sind zum Schluss gekommen, nein. Und dann der Gilead. Gilead hat gedacht, ja, wieso nicht? Sie sind ja Jordan gestanden und haben gesehen, wie da die auf den Fluss kommt und dachte, da bekommen wir nasse Füße, mega nicht. Oder Asser, die waren am Meer und ich weiss auch nicht, wenn du am Meer wohnst, bleibst du auch lieber dort. Und die haben gesagt, nein, wir hängen hier am Meer und wir gehen nicht in den Kampf. Das ist genau das Gleiche mit dem, welches es war, Dan, die sind auf dem Schiff geblieben und haben gefunden, wir müssen da nicht in den Kampf. Und wer besonders hat mitgemacht, ist eben Sebulon und Naphtali. Von der sind die 10'000 Krieger gekommen. Und dann lesen wir, in Vers 20 ist etwas mega Spannendes. Es ist wie Gott ruft zum Krieg und Gott ist etwas am Machen, Gott ist im Kampf. Und er macht sogar die Schöpfung mit. Es heisst, dass die Sterne vom Himmel her haben mitgekämpft gegen Sisera und seine Mannschaft. Weil die waren ja viel stärker als die Israeliten. Die Israeliten mit ihren paar Pfeilenbögen und Steinschleudern gegen ein Heer mit eisernen Streitwagen. Dann heisst, aus dem Himmel sind Sterne, haben die Sterne mitgemacht. Keine Ahnung, wie das ausgesehen hat, aber die Schöpfung hat irgendwo mitgemacht, in dem, was Gott am Machen war. Dann heisst, der Fluss Kishon hat sich angeschwemmt und hat das Findliche her weggespült. Der Fluss Kishon hat sich auch gedacht, wow, Gott ist etwas am Machen, Hilfe mit, bring mal ein bisschen Wasser. Vielleicht hat Gott zum Fluss auch gesagt, ich weiß es nicht, aber ich könnte im Fall nachlesen, Richter 5, ab Vers 20. Und dann kommt etwas ganz Spannendes. Es ist wie, das Volk hat mitgemacht, die Schöpfung hat mitgemacht, Gott hat mitgemacht. Und dann erwähnt die Bibel eine Stadt oder einen Stamm, oder wie man dem immer sagen will, der nicht mitgemacht hat. Und zwar die Meros. Anscheinend, das ist mega spannend, anscheinend haben die Meros zum Stammgebiet von Naphtali und Zebulon gehört. Weil sie sind nicht oben aufgelistet. Oben ist ja eine ganze Liste gekommen, Ruben, Asser, da, die nicht mitmachen wollten, lieber haben mit dem Schiffli gespielt. Die sind, dort ist Meros nicht erwähnt. Darum nehme ich an, Meros war direkt von Gott zum Kampf gerufen. Sie heißen Meros, die müssen dabei sein. Und sie sind nicht gekommen. Dann lesen wir Folgendes. Im Richter 5, Vers 23 heißt: Die Leute von Meros seien verflucht, sprach der Engel des Herrn. Sie seien für immer verflucht, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe eilten, weil sie dem Herrn nicht beistanden unter den mächtigen Kriegen. Und Meros bedeutet so viel wie Zuflucht. Und Bibelforscher gehen davon aus, dass Meros eine Stadt war, oder wie eine Siedlung, die in Sicherheit gelebt hat, ein Ort vor Zuflucht war, wo es gut ging, wo nicht betroffen war von dieser Unterdrückung von Sisera und von Jabin. Also denen ist es im ganzen Innen eigentlich sehr gut gegangen. Und das heisst, die haben gelebt in diesen Palästen aus Zedernholz mit Elfenbeinverschmückung. Denen ist es gut gegangen, die waren zufrieden. Es war ein Ort vor Zuflucht. Und jetzt kommt der Engel des Herrn. Und sehr oft, wenn die Bibel im Alten Testament der Engel des Herrn erwähnt ist, ist er mit Jesus höchstpersönlich gemeint. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber ich kann mir es gut vorstellen. Und jetzt werden die Meros von höchster Stelle verflucht, weil sie nicht mitmachen. Und ich finde das noch krass, sie sind nicht gegen Gott gewesen. Sie hätten ja können sagen, ja, wir nehmen da alles Gold aus der Stadt, alles Elfenbein und schicken das dem Jabin Geld, dass er uns verschont. Und sie hätten können sagen, wir schicken dem Sisera noch 100 Krieger von den Bestausbildeten mit guter Ausrüstung und den werden wir vielleicht verschont. Nichts von dem. Ihr Fehler war, dass sie nichts gemacht haben. Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, ihr sollt für immer verflucht sein. Und wisst ihr was? Von den Meros ist nie mehr etwas in der Bibel. Und mir hat das mega getroffen, weil heute sind wir irgendwo, wir sind auch in einem Kampf zwischen Finsternis und Licht. Und mir hat das mega getroffen, zu merken, einfach zuschauen. Ist nicht das, was Gott will. Es ist ganz einfach, dem Seil zu ziehen, da ein bisschen zuzuschauen und zu denken, der Weg ist besser. Wenn ich brülle, ist es für nichts. Ja, immer. Ich kann da gut zuschauen, wie das geht. Und denke, die sollen mal ein bisschen machen. Ah, zum Glück gibt es andere. Oh ja, hast du gesehen? Da ist einer im Betten, das ist der gut. Ja, ja, das machst du super, das machst du super. Das ist wie der Kampf, tobt. Und wir sind berufen zu sagen, das sind meine Gartenhändchen, ich habe neu gekauft, extra für die Brombeere, dass es mir nicht so weh tut. Wir sind berufen zu sagen, komm, wir kämpfen mit. Wir ziehen an diesem Seil. Und das Spannende ist, ich sehe, das Seil ist jetzt fast leer. Und irgendwie ist das etwas Spannendes, was Gott hat eingerichtet. Und wie Gott das hat eingerichtet. Es ist wie die Finsternis ständig am Kämpfen. Und Gott hat die Macht, um zu sagen, wir schliessen das Seil zurück und der ist eh besiegt. Aber irgendwie braucht Gott immer Menschen, für sein Reich voranzutreiben. Gott hat es so eingerichtet, dass er mit Menschen arbeitet. Auch zur Zeit der Richter. Es ist nie einfach nur Blitz und Donner gsi, oder Find hat vernichtet, sondern es war immer eine berufene Person gsi, die am Schluss im Auftrag von Gott den Unterschied gemacht hat. Und die, die das Seil müssen zurückziehen müssen, das sind wir. Yes. Nicht überall, nicht jeder von uns ist am gleichen Ort berufen. Aber dort, wo ich von Gott eine Berufung habe, muss ich her und sagen, schau, für meine Familie bin ich verantwortlich, dass meine Kinder christlich erzogen werden, dass sie Jesus gerne haben. Darum ziehe ich damals brav. Und das Coole ist, wenn ich da heben gehe, kommt die ganze Himmelskraft. Weil der ist eh schon besiegt. Aber es braucht einen, der hierher steht und sagt, ich ziehe da dran. Du musst merken, das ist ein Pfeifer, den man gar nicht haben. Den man gar nicht ziehen, das geht ganz ring. Aber der Punkt ist, dass einer hersteht und sagt, ich nehme meinen Part. Das Reich Gottes funktioniert nur, wenn wir herstehen und sagen, ich nehme meinen Teil. Wir sehen in unserer Gesellschaft so viel Wertezerfall, so viele Sachen, die komplett in die falsche Richtung gehen. Und die den Unterschied machen können, das sind wir. Meine Nachbarn hören vielleicht nie etwas von Jesus, wenn ich nicht herstand, für sie zu beten und sie einladen und etwas zu machen. Das fordert mich aus, darum darf ich es sagen. Meine Arbeitskollegen hören vielleicht nie etwas, wenn ich nicht hier herstehe. Ich glaube, es gibt die Momente, wo Gott wie souverän eingreift. Wir sehen das im Alten Testament, so Situationen, wo ohne menschliches Zutun einfach bam, etwas ist passiert. Aber im Normalfall braucht Gott Menschen, braucht Gott dich und mich. Und wir Schweizer sind ja neutral. Ich finde das gut, gar nicht gegen die politische Seite, aber als Christ gibt es keine Neutralität für mich. Zuschauen ist nicht okay, sondern irgendwo mit Teil beizutragen. Ich muss nicht überall, aber dort, wo mich Gott beruft, sagen, hier stehe ich mit allem drin, was ich habe. Wie der Schama ist das Findliche hergekommen, sind die Philister gekommen, der Schama ist hergestanden, alle anderen sind davon gesächelt, das ganze israelitische Heer ist davon gesächelt, davon geköselt. Und der Schama steht dort und sagt, und das Linsenfeld, diese Ernte, nehmt ihr mir nicht, ich stehe daher. Amen. Ich kann nachlesen, mega spannend. Einer von den Helden von David. Im Reich Gottes braucht es noch so viel Arbeiter, die sagen, ich bin bereit, den Teil zu der Ernte einzutragen. Es kann schon heissen, wenn ich am Samstagvormittag im CLC putzen kann, ist es ein Teil beitragt. Wenn ich sage, ich schaue am Sonntagmorgen zu den Kindern, das ist ein Teil beitragt. Wir sagen, ich bete wieder. Ich sage, ich stehe morgen auf und lese meine Bibel. Ich will, dass meine Kinder sehen, wie ich meine Bibel lese. Das ist ein Teil beitragt. Und ich weiss, wir alle tragen sehr viel bei. Und es ist wie, für mich ist es eigentlich wie eine neue Ermutigung, um zu sagen, ich will dort, wo mich Gott berufen, ganz reinstehen, nicht halb, sondern ich will mit ganzer Leidenschaft an diesem Seil ziehen. Ich glaube, es entfernt uns von Gott, wenn wir, ich beobachte, dass wir Kirchenlandschaft, dass immer mehr Christen sagen, schau, es reicht mir, zweimal im Monat in Gottesdienst zu gehen, mit der Zeit ist einmal im Monat, in der Zeit ist es alle zwei Monate. Sag, ich tue daheim Baileys Candy hören. Das ist super, Baileys Candy hören, das mache ich auch. Aber wir brauchen einander. Und hier alleine kämpfen, ist furchtbarer Seich. Wir brauchen einander. Und sagen, ich will einen Unterschied machen, ich stehe voll rein. Und das hat einen Abdruck auf mein Leben, auf mein Umfeld, auf meine Frau, auf meine Kinder, auf mein gesamtes Sein. Einmal habe ich mit einem geredet, der mit einer Bude arbeitet, einer von unserer Gemeinde. Und er hat gesagt, wenn ich schwierige Sitzungen habe, dann gehe ich als erstes in den Sitzungsraum und sage, ich nehme den Raum ein im Namen Jesus, hier ist die Gegenwart Gottes und nicht anders. Und er sagt, wenn ich das mache, sind die Sitzungen komplett anders. Das ist nur etwas Kleines. Aber sagen, ich stehe rein und ich stehe in den Kampf rein. Und die Meros-Herausforderung stellt sich vor allem uns als Westler. Wir haben alles. Okay, jetzt können wir euch allen Sachen sehen oder nicht haben. Weil ich habe eine Liste wahrscheinlich so innerlich von Sachen, die ich noch gerne hätte und noch nicht habe. Und das ist auch gut so. Zum Glück habe ich noch nicht alles. Aber gleich, verglichen mit der Weltbevölkerung haben wir alles. Und das ist etwas, was ich so beobachte in der Bibel, wo die Bibel immer wieder davon warnt. Und wir auch beobachten, dass dann, wenn es dem Volk ist gut gegangen, ist der Moment, dass sie von Gott abgeht. Es zieht sich durch bis zu den Propheten. Beim Amos, die haben alles gehabt. Unter dem Jerobeam ist es denen super gegangen. Und in dem Moment fallen sie wie von Gott ab. Sie sind zwar noch in den Gottesdienst gegangen, aber Gott hat gesagt, ich hasse euren Gottesdienst. Und es ist nur ein Zeichen, dass ihr da seid, aber im Herz seid ihr nicht dabei, ihr schaut nicht für die Armen.
Und es ist immer wieder, auch Jesus warnt. Jesus redet so viel von Geld, wie kaum über etwas anderes sagt. Schaut, lasst euch nicht von diesem Ding kaputt machen. Es gibt etwas viel Wichtigeres. Und die Meros-Herausforderung ist für uns jeden Tag eine grosse Herausforderung. Nicht in dem Ganzen, wo uns die Welt bietet, zu versinken. Sondern zu sagen, ich will das Wesentliche tun. Und das wesentliche Finger im Buch. Und eine Geschichte, das ist nicht Weihnachten, aber die ist mir in letzter Zeit mit ihr beschäftigt. Wo Josef und Maria auf Bethlehem sind gekommen, ist das Dorf voll mit Leuten. Weil der Kaiser hat gesagt, sie müssen alle sich am Heimatort eintragen. Und ich nehme an, es haben ganz viele Juden Heimatort Bethlehem gehabt, das Geschlecht von David gewesen, das ist gewachsen, das Geschlecht. Und es sind ganz viele auf Bethlehem gegangen. Und ich stelle mir vor, es ist wie heute. Oder heute in Basel, Uhrenmesse ist, dann sind dort die Hotelpreise um einiges höher als sonst. Und ich nehme an, das war in Bethlehem ähnlich. In diesen 2-3 Wochen von dieser Zählung hast du dort auch kaum ein Hotelzimmer leisten. Die haben das Geschäft vom Jahrhundert gemacht. Es ist um extrem viel Geld gegangen. Denen ist es super gegangen in Bethlehem in diesen paar Wochen. Und dann kommen Maria und Josef. Und das Dorf hat keinen Platz für den Retter der Welt. In all ihrem Geschäft innen haben sie keinen Platz gehabt für Jesus. Und wir stehen in dieser Herausforderung. Unsere Welt bietet uns so viel. Und wir sagen, schau, ich gebe dem etwas weniger Gewicht, sondern ich will Platz für den Retter der Welt. Und wenn wir da drin stehen, das Coole, wir machen das nicht alleine. Aber der Punkt ist, ich muss hergehen und mich heben. Ich muss hergehen und anfangen zu ziehen. Und das ist die ganze Himmelskraft hinter mir. Im 2. Korinther 10, 4 lesen wir etwas mega Spannendes. Das heisst, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf kämpfen, sind nicht die Waffen von dieser Welt, sondern sie sind von durchschlagender Kraft. Sie sind von grosser Kraft. Wenn wir hier mitmachen, dann kommt die ganze Himmelskraft und zieht daran und hilft mit und kämpft und nimmt der Fischernis den Platz weg. Und das Licht ist immer stärker. Das Beste ist im Licht zu stehen. Und in der letzten Woche hat er mich ja beschäftigt mit der Thematik Identität. Und das ist ganz wichtig, wenn wir hier drinnen stehen, dass ich weiss, ich bin ein geliebtes Kind vom Vater. Ich bin erlöst, ich bin befreit, mir ist vergeben. Dann lässt sich das viel einfacher daran zu ziehen, als wenn ich die ganze Zeit denke, ja, ich bin ja selber ein Pfeife und kann es nicht. Das denke ich manchmal schon, aber dann weiss ich, zum Glück ist Jesus gross. In meiner Schwachheit ist er stark, darum gehe ich ziehen. Weil Jesus ist getauft worden, hat letzten Sonntag Christian erzählt, ist plötzlich der Himmel aufgegangen und der Vater hat zum Himmel geredet und alle haben es gehört. Und der Vater hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich grosse Freude. Und ich glaube, die Aussage vom Vater ist die Grundlage für den ganzen Dienst von Jesus. Bis er am Schluss in den Kreuz ist gegangen und wusste, ich bin der geliebte Sohn vom Vater. Ich mache das, weil ich geliebt bin. Wenn ein Mensch hat geliebt, dann wusste ich, ich bin geliebt, weil ich so viel zu geben, Liebe. Und spannend ist, weil Jesus nach der Taufe von Jesus dreht er sich um und geht in die Wüste. Und in der Wüste war Kampf. Die Wüste ist nicht ein schöner Ort, dort hat der Teufel ihn angegriffen. Und spannend ist, kaum ist Jesus in der Wüste, fährt es da an zu ziehen, und dann sagt der Teufel, genau das, was er gerade vom Vater gehört, Jesus, sagt der Teufel, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Der hat gesagt, sicher nicht. Jedes Wort aus dem Mund von meinem Vater ist mir Brot. Yes. Wisst ihr, was der Teufel hat vergessen bei seinem Zitat? Das Wort geliebt. Das sagt er nicht gerne, dass wir geliebt sind. Wir sind geliebte Kinder vom Vater. Und das ist so angegriffen. Der Zweite, der Teufel, hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch hier runter. Die Engel werden dich auf Hände tragen. Und Jesus gesagt, nein. Das sollst du Gott, den Vater, nicht versuchen. Und das ist so ein Kampf, der tobt um unsere Identität. Und findet uns immer, probiert zu sagen, wir sind das nicht. Wir sind nur kleine Würmli, die hier eh nichts ausrichten können. Und das ist einer der zentralen Kämpfe, die wir kämpfen, zu sagen, ich bin ein geliebtes Kind vom Vater und das nimmt mir niemand weg. Und wenn wir das tief in wissen, lässt sich es viel einfacher, das hineinzustehen und zu sagen, oh, wenn ich meinen Kindern von Jesus erzähle, wow, da geht etwas rein, da kommt etwas mit. Dann fällt sie im Mikro an, Halleluja singen, ist sehr angenehm. Und irgendwo zu sagen, ist da in das rein. Ich tue am Sonntagmorgen Kinder hüten, ich tue die Seele putzen. Und dann merke ich, Gott wirkt durch das, was ich mache, ob ich es manchmal sehe oder nicht. Aber ich bin berufen, da rein zu stehen. Jesus sagt in Matthäus 12,30, wer nicht mit mir isst, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und Jesus sagt eigentlich das Gleiche, wie er bei den Meros gesagt hat. Er sagt, einfach zuschauen ist im Fall nicht ganz zu wesen, sondern unser Auftrag ist, reinzustehen und zu sagen, Jesus, wo ist mein Part? Und dort voll reinzustehen. Das heisst nicht, dass wir alles machen, aber das, was ich berufen bin. Eine Geschichte, die mich immer wieder fasziniert, ist von Marie Durand. Wir sind ja alle, bevor wir in Toskana-Gemeindeferien sind, sind wir auf Südfrankreich, Le Côte du Roi. Und das ist eine Geschichte, die ich vorher nicht kennt. Aber wir sind dort mal auf Egmocht. Das ist etwa 2-3 Kilometer ins Landesinnere, also eigentlich fast nichts, in diesen Tümpeln dort. Und dort hat es so einen Turm, den Tour de Constance. Und das war früher das Gefängnis gewesen. Dort kannst du heute rein, kannst das Ganze anschauen. Und in diesem Gefängnis war die Marie Durand 38 Jahre gefangen gewesen. Und der Grund, dass sie dort rein ist, das ist das Innere von diesem Gefängnis. Der Grund, dass sie dort rein ist, weil sie Jesus gerne hatte. Sie war eine sogenannte Hugenottin. Die war eigentlich Freikirchler, wo sie verfolgt wurde vom französischen Staat und von der französischen Kirche. Und 4 Monate nach ihrem Hochzeit ist sie gefangen genommen worden und vor 38 Jahren in das Loch geschossen worden. Mit irgendwie 50 anderen Frauen. Also ich nehme an, es war vielleicht ein bisschen eng. Und das Spannende ist, Marie Durand, das wäre ganz einfach gewesen, dort rauszukommen. Das Einzige, was sie hätte sagen müssen, wäre gewesen, Schabschüch, also ich schwöre ab. Und sie wäre ab sofort eine freie Frau gewesen. Und sie hat gesagt, dem Jesus schwöre ich sicher nie ab. Und sie ist dort innen zu dieser Frau geworden, die für alle anderen von diesen Frauen hat geschaut hat. Sie hat denen die Wunden gepflegt, sie hat... Sie ist die hat Lieder mit ihnen gesungen, sie ermutigte, Psalmen gelesen, Bibelwort zitiert. Sie ist wie die Mutter von diesen Frauen dort drin und hat gesagt, ich bleibe dem Jesus treu. Und sie hat über die 38 Jahre in Boden von diesem Kerker hat sie ein Wort eingeritzt. Ich habe das selber gesehen, es ist nicht mein Foto, aber ich habe das selber gesehen, sie hat es zwar falsch geschrieben, aber sie hat dort eingeritzt, wahrscheinlich über Jahre, resiste. Und ich sagte, ich widerstehe. Ich bleibe dem Jesus treu, egal was es mich kostet. Sie hat einen Kampf gekämpft, der vielleicht recht mühsam war, würde ich mal sagen. Aber sie hat gesagt, ich widerstehe, ich kämpfe hier weiter, ich ziehe an diesem Seil. Und nachdem sie frei wurde, ist sie rausgekommen, hat vielen Leuten gedient. Und es war so ein Licht, so ein Hoffnungsbringer. Und das ist vielleicht jetzt heute eine herausfordernde Predigt, aber es ist jetzt nicht, ich glaube nicht, dass wir alles machen müssen. Aber ich glaube, es ist nicht gesund, nur im Ecken zu stehen und zu sagen, ah, das ist schön, wie die da Jungschar machen. Also meine Kinder schicke ich nie, aber sie machen es ganz gut. Ah, das ist schön. Ah ja, das ist gut, wie sie da mit von Jesus erzählen. Das machen die super, zum Glück machen die das. Und zu sagen, nein, ich nehme dort, was mein Teil ist, sage, ich mache mit. Und packe an diesem Seil. Wir haben gerne Frieden, aber das Reich Gottes ist nicht im Frieden im Moment, sondern es ist in einem Kampf. Und unser Auftrag ist irgendwo zu sagen, Jesus, hier ist mein Teil. Ich will wieder jeden Tag in der Bibel lesen. Ich will mich füllen von dem. Ich will meinen Nachbarn etwas von dir erzählen. Und vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, ich weiss gar nicht, von was der redet, von Licht und Finsternis. Das, was ich sagen will, ist, das Reich vom Licht ist das Beste, was wir sein können. Ein Gott, der uns liebt, ein Vater, der begeistert ist von uns, der uns nur das Beste geben will. Aber der uns brauchen will, mich brauchen will, für irgendwo ein Teil zu sein, damit sein Reich wächst, damit Finsternis an Platz verliert, damit Hoffnung kommt in unser Land, damit Frieden kommt, damit schöne Beziehungen passieren. Und ich will nicht zu viel sagen, sondern wie ermutigend zu sagen, ich glaube, wir alle spüren, wo der Punkt ist, wo Jesus sagt, komm, stang dort auf und habt ihr dem Seil. Ich weiss es für mich ganz genau. Und darum möchte ich euch wie ermutigen, zu sagen, komm, wir stehen doch zusammen auf für die oder zwei und sagen, ich stehe neu rein und sage, ich will hier mit Teil beitragen. Ich will nicht einfach zuschauen, sondern sage, ich übernehme meine Verantwortung. Ich will einen Unterschied machen. Ich bete für die, die können dazu aufstehen. Herr, ich danke dir für die Geschichte von der Meros, für die Geschichte von Barak, von Deborah. Und Herr, mich trifft es, die Klarheit, die dort vorkommt, die sagt, zuschauen, ist keine Option. Und Herr, ich bitte dich, schenke uns Gnade. Herr, dort, wo du uns berufen bist, zu sagen, ich stehe rein. Und danke, dass du jetzt gerade zu jedem von uns persönlich ganz klar redest, wo ein Punkt ist, wo wir sollen neu reinstehen und einen Unterschied machen. Und danke, dass wir das nicht alleine machen, sondern dass der ganze Himmel hinter uns steht. Dass wir das nicht alleine machen, sondern dass wir das zusammen machen. Als Gemeinde, als Church, als Freunde. Und danke, hast du noch so viel als Segen parat für hier, für die Region. Danke, hast du noch so viel, was du wirst tun, wo dein Reich wird Durchbrüche erleben. Und danke, dass du in diesem Münden uns auch brauchst. Und wir wollen heute Morgen da sein und sagen wieder Jesaja, hier bin ich, brauch mich. Hier bin ich, brauch mich. Amen.